So, jetzt fangen wir von vorne an. Im wahrsten Sinne vom Wort. Bereshit bara Elohim Hashemayim ve Haaretz. Oder das ist Hebräisch und fängt von rechts nach links an und heisst: Am Anfang schuf Gott, Elohim, die Himmel, Mehrzahl, und die Erde. Also mit dem Satz fängt das Wort Gottes an uns Menschen an. Das ist die erste Offenbarung, die Gott uns schenkt, uns gibt. Und mit dem klärt er gerade eine Grundfrage. Nämlich, wo wir herkommen. Und woher alles kommt, was wir sehen. Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Mit dem Satz fängt der Schöpfungsbericht an. Und das ist eine Art in Titel. Und das, was nachher kommt, ist dann wie die genauere Beschreibung von all dem. Und das Wort da ist ganz wichtig. Bara. Schuf. Das Wort wird nämlich nur Gott zugewiesen. Also es heisst nie ein Mensch von einem Mensch bara. Immer nur von Gott. Und zwar ist es darum so wichtig, weil das Wort kann heissen Schöpfung aus dem Nichts. Schöpfung aus dem Nichts. Gott hat ja auch die Erde aus dem Nichts aus erschaffen. Aber wenn ihr es latinisch wollt, vielleicht habt ihr das mal gelesen, Creatio ex nihilo. Ist nicht so wichtig zu wissen, aber dass man es mal im Ohr gehabt hat. Creatio ex aus nihilo, aus dem Nichts. Es hat kein Mensch, kann das. Wir alle brauchen etwas, um etwas zu schaffen. Aber Gott braucht es nicht. Und das heisst auch, es hat einmal eine Zeit gegeben, wo es nichts gehabt hat in dem Sein dieser Welt, als nur Gott selber. Es hat gar keine Welt gegeben, es hat nur Gott gegeben. Einfach nichts anderes als Gott. Und dann, und das war eine Ewigkeit lang so gewesen, eine Ewigkeit lang hat es nur Gott gegeben, und dann hat Gott irgendwann gefunden, das war im Anfang gewesen, oder am Anfang, jetzt mache ich eine Welt aus dem Nichts raus. Und jetzt heisst es da im Vers 2, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe. Und das hebräische Wort für wüst und leer, das habt ihr auch schon gehört, 100 pro. Das heisst Tohu Wabohu. Habt ihr das schon mal gehört? Tohu Wabohu. Das steht da. Tohu, wüst, wa und bohu, leer. Wenn man es wörtlich übersetzen würde, würde man sagen, die Erde war Wüste und Leere. Und ich muss aber sagen, das drückt jetzt nicht einen Negativzustand aus. Es wird einfach ist ein neutraler Ausdruck. Also es ist ein Ausdruck für etwas Neutralem. Ich sage das drum, weil es gibt Ausleger, die sagen, ja da, am Anfang hat Gott eine Erde geschaffen und nachher plötzlich ist sie wüst und leer gewesen. Da ist etwas passiert. Das ist, wo der Teufel gefallen ist, von Gott abgefallen ist und auf die Erde gekommen. Dann hat er die schöne Erde, Himmel und Erde, hat er ins Verderben gerissen und darum ist nachher die Erde wüst gewesen und leer. Muss man sagen, vom Hebräischen her kann man das gar nicht nachvollziehen. Weil es ist einfach ein Ausdruck von einem Zustand. Die Schöpfung war in dem Zustand, dass die Erde noch ungeformt war. Also sie war einfach eine Kugel gewesen und es hat noch kein Kontinent drauf gehabt. Einfach alles Wasser gewesen. Und dazu war sie leer gewesen. Es war einfach unerfüllt. Es hat rundum nichts gehabt, es hat drauf nichts gehabt. Und darum Wüste und Leere. Es hat auch noch kein Licht gehabt. Darum heisst es da, und es war Finsternis über der Tiefe. Und auch das ist ja kein Ausdruck, wo man symbolisch deuten müssen, Finsternis gleich das Böse, da ist irgendetwas Böses über der Erde gelegen, sondern es ist auch ganz schlichtweg, es ist einfach dunkel. Also wenn wir jetzt rausgehen, haben wir auch nicht das Gefühl, jetzt kommt etwas Böses auf mich ab, da ist es finster. Es ist einfach dunkel. Psalm 104, Vers 20, da heisst es ganz einfach, du bestellst Finsternis und es wird Nacht. In ihr regen sich alle Tiere des Waldes. Also der Ausdruck Finsternis ist nicht immer symbolisch für etwas Böses zu verstehen und da in diesem Text genau auch so. Es ist einfach eine Beschreibung. Und so müssen wir den Vers auch verstehen. Und dann heisst es im Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott hat am ersten Schöpfungstag das Licht erschaffen. Und es war nicht die Sonne gewesen. Das war eine andere Lichtquelle gewesen. Und wir können davon ausgehen, dass es eine Art wie ein Urlicht war, wo Gott selber die Quelle davon war. Und indem er das Licht geschaffen hat, hat er es auch getrennt von der Finsternis. Er hat dann am Licht Tag gesagt, steht im Vers 5. Das Licht hat er Tag genannt und Finsternis, dem hat er einfach Nacht gesagt. Und dann heißt's, und es wurde Morgen und es wurde Abend, ein Tag. Das sind so Kennzeichen von diesen Tagen, wie wir es kennen, oder? Die haben immer einen Morgen und einen Abend. Ich glaube, wir haben noch nie einen Tag gehabt. Ohne das, vielleicht haben wir es nicht immer mitbekommen, wenn man zu lange geschlafen hat. Aber der Morgen und Abend ist symbolisch für, also nicht, es ist immer so. Und dann heisst es weiter im Vers 6. Und Gott sprach, es werde eine Wölbung mitten in den Wassern und es sei eine Scheidung zwischen den Wassern und den Wassern. Sehr verständlich, he? Also, wir müssen uns jetzt vorstellen, jetzt haben wir da die Erde gehabt, also da, oder? Die Erde und das war alles Wasser gewesen. Und das hat noch rundum, hat es noch keine Stratosphäre gehabt, oder irgendwie der Himmel, wo die Vögel sind. Das war einfach nur die Kugel gewesen. Und jetzt hat Gott von dem Wasser, das auf der Erde war, das hat er wie abgetrennt und hat es aufversetzt, in den Himmel rauf, in die Wolken. Hat es nicht aufgenommen, da kommt es wieder runter, wenn es regnet. Also er hat es wie auseinandergenommen und hat dann quasi so den Himmel, den eigentlichen Himmel, wo die Vögel fliegen, erschaffen. Im Unterschied zum Sternenhimmel, oder? Wo er ja vorher schon, der Himmel da oben, das Universum, hat es vorher schon gehabt, einfach völlig leer. Das, wie wir auch ausgesehen haben, einfach finster. Kein einziger Stern dran. Und so heisst es im Vers 8, Gott nannte die Wölbung Himmel. Und das ist am zweiten Tag passiert. Dann am dritten Tag, Vers 9, und Gott sprach, es sollen sich die Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort sammeln und es werde das Trockene sichtbar. Und es geschah so. Also Gott hat am dritten Tag das Meer und das trockene Land gemacht, also wie auseinandergenommen, dass er beides gehabt hat. Und dazu hat er am dritten Tag auch Pflanzen gemacht von aller Art. Es hat Gras und Kraut, was Samen hat, Fruchtbäume und so weiter. All das hat er am dritten Tag auf die Erde umgestellt. Dann am Tag 4 heisst es im Vers 14, und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht, und sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Also am vierten Tag hat Gott das grosse Universum da, rundum da, also da, wo er da hat, hat er es dann gefüllt mit Planeten, mit Sonne, Mond oder Mehrzahl, oder? Also hat ja alles drin gelegt dort. Und hat Sonne, Mond und Sterne auch einen Auftrag zugewiesen, nämlich, dass sie Tag und Nacht unterscheidet. Und dass sie Zeiten bestimmen. Dass man anhand von denen kann Tag berechnen, kann Jahr berechnen. Dann im Tag 5 ist es weitergegangen, Vers 20. Und Gott sprach, es sollen die Wasser, das ist auch eine lustige Formulierung, es sollen die Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln. Das heisst einfach, es hat mega viel Tierchen gehabt im Wasser. Und Vögel sollen über der Erde fliegen unter der Wölbung des Himmels. Gott hat also am fünften Tag alle Tiere gemacht, die im Wasser leben und alle Tiere, die fliegen können. Die hat er gemacht und die haben ab jetzt die Welt bevölkert. Also ab dem fünften Tag hat es das erste Mal Lebewesen gehabt auf dieser Erde. Und wisst ihr, was ich sympathisch finde und nett von Gott, dass er die erst am fünften Tag gemacht hat und nicht zum Beispiel am dritten. Vor dem, weil die hätten die den ersten Tag mit Fasten verbringen müssen. Also die haben schon zu essen gehabt, als sie auf dieser Welt gewesen sind. Sie haben auch schon bereits Nacht gehabt. Also die haben dann können wieder mal ein bisschen zur Ruhe kommen und so. Einmal die, die nicht nachtaktiv sind. Genau. Und dann, sechster Tag, heisst es im Vers 25, und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Am sechsten Tag hat Gott ein Landtier gemacht. Alle möglichen Tierli. Also vorher hat es nichts, aber gar nichts gehabt auf dem Land. Ja, man kann sich sogar vorstellen. Kein Ameisli, kein Mückli, nicht mal Bazille, einfach nichts hat es gehabt. Und dann hat Gott all die Tiere gemacht. Und was jetzt interessant ist, also es hat ja dann alles ist da gewesen, ausser etwas oder jemand, nämlich uns erst Vorfahren, oder? Der Herr Adam, der hat es ja noch nicht gegeben. Und interessant finde ich, bis zu dem Zeitpunkt dann hat es immer geheißen, und Gott sprach, es werde oder es soll sein. Und dann ist es geworden. Und jetzt, beim Mensch heisst es anders, im Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Also der Schaffung vom Mensch hebt sich ganz deutlich ab von der restlichen Schöpfung. Und zwar auch noch in dem Sinne, dass Gott sagt, also lasst uns, ist schon mal ein Hinweis auf die Trinität, die Dreieinigkeit von Gott. Und dann nach unserem Bild. Das heisst, wir Menschen sind gottähnliche Wesen. Und zwar von der Art her, dass wir können denken, dass wir können reden, hören, dass wir auch können anders Gemeinschaft pflegen als Tiere. Aber auch vom Äußeren her, wir sind gottähnlich. Und wir haben auch einen Auftrag bekommen, über die Erde zu herrschen. Das heisst so auch in dem Vers 26, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel und so weiter. Und dann heisst es im Vers 28, was auch ganz wesentlich ist, in der Schöpfungsordnung, seid fruchtbar und mehrt euch. Und den Auftrag hat Gott nie zurückgenommen. Also beide Aufträge hat er nie zurückgenommen. Das heisst also auch, dass wenn heute das Ehepaar sagt, also wir wollen kein Kind, das ist uns zu anstrengend oder wir haben es einfach nicht so mit Kind oder es ist uns zu teuer, was ja wirklich so ist, aber sie sind dann Gott ungehorsam. Weil Gott hat eine Schöpfungsordnung gegeben, seid fruchtbar und mehret euch, gilt für jeden Menschen, also natürlich für die Kyranen. Und wenn das gilt auch für die Gläubigen, dass wir bereit sind, Kinder zu empfangen. Ob es dann gibt, ist die andere Frage. Oder? Es haben nicht alle, die gerne Kinder hätten, kommen ein Kind über. Aber dass Bereitschaft wie da ist. Und wie viel Kind, also da würde ich jetzt nicht von der anderen Seite vom Ross runterfallen, dass man sagen, ja, es gibt ja Rettung, oder? Du darfst nicht verhüten, musst alle nehmen. Und spätestens beim 12. brichst du zusammen und wirst eingeliefert. Also das ist ganz klar. Also das steht nicht wie viel Kind. Einfach grundsätzlich. Was mir im Schöpfungsbericht auffällt und ich mega, ja, speziell finde, Gott befiehlt und es wird. Also er spricht es aus und es wird. Er schafft durch seine Worte. Also er hat eigentlich nicht etwas mit den Händen gemacht, außer beim Mensch dann, aber vorher hat er nur ausgesprochen und es ist passiert. Und ich möchte auch einen Vers mit euch lesen, der auch wichtig ist im Zusammenhang mit der Schöpfung oder wenn man sich über die Evolutionstheorie Gedanken macht. Psalm 33, Vers 6 und 9. Und den würde ich euch empfehlen anzustreichen, wenn ihr es nicht schon habt. Da heisst es, durch des Herrn Wort sind die Himmel gemacht und all ihr Heer, Sterne her. Durch den Hauch seines Mundes, den er sprach. Und was ist passiert? Es geschah. Er gebot und es dauerte 300 Milliarden Jahre und dann wurde es langsam. Nein, er gebot und es stand da. Paff, ist einfach da gewesen. Also Gott schafft aus dem Nichts durch sein Wort. Und ich möchte jetzt bis dahin mal drei Sachen festhalten. Also das Erste, was wir festhalten, ist, Gott schafft ex nihilo aus dem Nichts. Er braucht kein Vormaterial. Und das ist eigentlich das grosse Rätsel auch der Evolutionisten. Wie hat es denn angefangen? Wer hat dann die erste Materie, oder woher kommt denn die? Also bei den Evolutionisten hat es auch mal nichts gegeben. Aber woher kommt denn das? Also der Schritt vom Nichts zu etwas? Keine Ahnung. Also irgendwie, ja, genau. Und das Zweite, was ich heute festhalte, er hat durch sein bloßes Wort geschaffen, aus dem Reden raus. Und das Dritte, Gott hat eine Ordnung geschaffen. Also wenn wir da die Ordnung sind in der Schöpfung, ist ganz enorm, was da alles aufgebaut ist. Und wir reden jetzt vom Makrokosmos bis zum Mikrokosmos, hat überall eine Ordnung. Gott hat kein Chaos erschaffen, sondern nach einem guten, genauen Plan. Was wir nicht wissen, das ist, wenn die Engel erschaffen worden sind. Das wissen wir nicht. Wir wissen einfach, dass es vor dem Sündenfall hat es den Teufel ja gegeben. Also vor dem Sündenfall müsste irgendeiner erschaffen worden sein und Satan hätte nicht abgefallen sein voran. Aber wann genau, das müssen wir einfach offen lassen, das können wir nicht sagen. Was ich speziell finde, wir lesen so rasch den Satz, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich dachte, ja, schön, oder? Schau mal hier rauf, ja, mal, schön. Aber was für unfassbare Grösse dahinter dran steht, also das erahnt man ja nur ein bisschen. Und dank der Naturwissenschaft immer ein bisschen mehr. Es gibt ja das Hubble-Teleskop und das hat Bilder gemacht vom Universum, wo 13 Milliarden Lichtjahre weit ins Universum hineingeht. Also von der Erde aus hat man dann können in alle Richtungen 13 Milliarden Lichtjahre weit fotografieren. Und das ist ziemlich viel. 13 Milliarden Lichtjahre. Das heisst also, dass man mal Grösse hat, also bis zum bekannten Ende vom Universum. Das heisst also, das Licht hat 13 Milliarden Jahre von der Erde, bis es dort ist, wo es das aktuelle Ende ist vom Universum. Und das ist mega. Wisst ihr, wie schnell das Licht unterwegs ist? Das Licht ist pro Sekunde 300'000 Kilometer schnell. Also ich könnte sagen, 21 und in dieser Zeit ist das Licht 7-mal um die Erde herum. Wir haben einen Test. 21 und 7-mal rundherum. Und das geht mega schnell. Und obwohl das so schnell geht, hat das Licht 13 Milliarden Jahre, bis es dort hergekommen ist, wo der Hubble her fotografieren konnte. Also das ist wahnsinnig. Das ist enorm gross. Vor einigen Jahren hat man noch gesagt, das Universum hat einen Radius von 5 Milliarden Lichtjahren. Und jetzt hat man einfach schon ein bisschen weiter schauen können, ist weitergekommen. Und auch hin an diesen 13 Milliarden, das ist ja nicht fertig. Weiter hat man einfach noch nicht gesehen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sieht, was dann in diesem riesen Universum drin ist, das ist ja wahnsinnig gross, da hat es ja auch viel Platz. Man rechnet heute mit 100 Milliarden Galaxien. Und eine Galaxie ist eine Sternenansammlung. Und in jeder Galaxie hat es etwa 100 bis 200 Milliarden Sterne. Und das gibt eine Zahl, das ist wahnsinnig. Das ist 10 hoch 25 Sterne. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich kann euch einfach ein Beispiel geben, wo man sieht, wie hoch die Zahl ist. Und zwar, also die Berechnung, die habe ich nicht von mir. Also ich habe die auch von jemand anderem und ich nehme jetzt mal, das stimmt. Ich gehe davon aus, weil es ist eine vertrauenswürdige Person. Wenn wir jetzt einen der besten Rechner nehmen, Computer nehmen, die es gibt auf dieser Welt, dann kann der in einer Sekunde von 1 bis 10 Milliarden zählen. Einer Sekunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ich habe 10. Der kommt auf 10 Milliarden. Das heisst, er ist mega schnell. Und wenn der Superrechner jetzt würde Sterne zählen, die 10 hoch 25 Sterne, wie lange hätte ich den? Wer sagt, der hat mehr als 50 Jahre? Ja, hat mehr als 50 Jahre. Wer sagt, hat mehr als 100 Jahre? Ja, hat noch mehr als 100 Jahre. Wer sagt, hat mehr als 1000 Jahre? Wer sagt, hat mehr als 100'000 Jahre? Hat 30 Millionen Jahre. 30 Millionen Jahre rechnet der. Pro Sekunde 10 Milliarden zählt er und hat gleich 30 Millionen Jahre. Also das ist ja. Also das zeigt uns, wie viele Sterne Gott geschaffen hat und er kennt sie alle einzeln mit Namen. Jeder einzelne. Und schaut, so unvorstellbar gross ist das, was Gott gemacht hat. Und so gross ist er selber. Oder noch grösser. Und in dieser unvorstellbar grossen Schöpfung hat Gott uns Menschen an die Spitze gestellt. Und hat uns Verantwortung gegeben darüber. Und er hat uns gemacht, weil er sich um uns will kümmern. Und er ist so gross, er kann sich um uns kümmern. Und er kann uns lieben und umsorgen. Weil wenn Gott im Stand ist, so etwas kolossal Grosses zu machen, dann kann er auch für uns schauen. Jetzt, die 6 Schöpfungstage. Sind es wirklich 6 24-Stunden-Tage gewesen? Oder könnte es auch sein, dass es sich um eine lange Zeitspanne gehandelt hat? Vielleicht pro Tag Millionen von Jahren. Schließlich heisst es ja im Psalm 90, Vers 4, denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag. Für die einen Christen ist es noch praktisch, weil man sagt, man kann dann die Evolutionstheorie wie harmonisieren mit der Bibel und dass es kein Widerspruch mehr ist. Meine Antwort ist, ich sehe das nicht, dass das geht. Also ich glaube, von der Bibel her ist es ganz klar, die 6 Tage sind 24-Stunden-Tage gewesen. Ich möchte euch 3 Argumente geben. Das erste Argument ist das, dass es immer steht, Morgen und Abend, bei jedem Tag. Und das ist ja für uns der Inbegriff von 24-Stunden-Tagen. Also das haben wir ja schon gesehen. Warum sollte Gott das schreiben, wenn es Millionen von Jahren würde gehen? Warum sollte er schreiben Morgen und Abend? Das macht ja gar keinen Sinn. Und außerdem der Adam ist am 6. Tag erschaffen worden und hat den 7. Tag erlebt. Und wenn das jetzt Millionen von Jahren wäre, dann wäre der gute Herr ja, also ja, der wäre recht alt gewesen. Aber die Bibel heisst, er ist mit 39 gestorben. Also wir sehen, dass der 7. Tag ist kein geologisches Zeitalter gewesen. Und darum sind auch die anderen 6 keins gewesen. Das zweite Argument ist aus dem 10 Gebot. 2. Mose 20, 9 bis 11. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Also da reden wir ganz klar von 24-Stunden-Tagen, oder? Arbeitstag. Zum Glück sind die nicht länger. Lange, ja, oder? Und dann heisst es, Begründung, warum man nur 6 Tage arbeiten soll, denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Also wenn das da vorne 24-Stunden-Tage sind, im gleichen Vers, oder in den gleichen 3 Vers, dann ist es ganz klar, Begründung ist auch, das ist das Gleiche, das sind auch 24-Stunden-Tage. Und das dritte Argument, die Kombination vom Wort Tag im Hebräischen und das Zahlwort, also Yom heisst Tag im Hebräischen, und das Zahlwort, also ein Tag, 2. Tag, 3. Tag, das kommt in die Bibel, neben dieser Stelle da im 1. Mose, kommt es noch 347 Mal vor im Alten Testament. Und immer handelt es sich um 24-Stunden-Tage. Und das sieht man aus dem Kontext heraus. Und das heisst also, es macht überhaupt keinen Sinn anzunehmen, dass es im 1. Mose jetzt anders wäre als im ganzen restlichen Alten Testament. Also wir sehen, die 6 Tage waren keine lange Zeitspanne, sondern das war einfach 24 Stunden gewesen. Und wir haben es ja vorher gesehen, Gott sprach und er stand da. Gott braucht nicht einmal 24 Stunden, um das zu schaffen. Er hat dann einfach einen Moment gebraucht. Und mein Gott ist so gross, der hat gar kein Problem mit 24 Stunden. Und wenn wir schon fast bei dem Thema Evolutionstheorie sind, würde ich da gerne noch ein bisschen einhängen und noch einen kleinen Ausschnitt ansprechen. Und zwar möchte ich einen Argumentationsbereich aufgreifen, der erst in den vergangenen 10, 15 Jahren so Kreise gezogen hat und wo auch die Evolutionisten ziemlich in Schleudern gebracht hat. Und zwar geht es um Biochemie. Also ich bin kein Biochemiker, ist ganz klar. Ich habe mich noch ein bisschen eingelesen. Aber ich finde, die biochemische Forschung gibt uns ziemlich schlagkräftige Argumente gegen die Evolutionstheorie. Also ich probiere jetzt mal überzubringen. Der Michael Behe, der hat ein Buch geschrieben im 2007. Darwins Blackbox, biochemische Einwände gegen die Evolutionstheorie. Ganz kurz noch ein bisschen. Charles Darwin, der hat ja seine Theorie vom Ursprung vom Leben im 19. Jahrhundert entwickelt. Also es ist doch schon ein Zeitchen her. Und im Wesentlichen hat er behauptet, dass durch die Vererbung, also durch Veränderung im Erbgut auf der einen Seite und durch den Druck von der natürlichen Auslese, also von der Selektion, dass die beiden Sachen zusammen, dass durch das eine Weiterentwicklung vom Leben stattfindet. Also das eine ist Vererbung, vielleicht irgendwie, dass ein Vögel dann plötzlich einen runderen Schnabel bekommt. Und das andere ist das, dass nur das Gute und das Bessere überlebt und das Schlechtere, das geht zugrund. Und die beiden Sachen haben dann eigentlich aufgrund von seiner Sicht dann das ermöglicht, dass es eine Evolution gibt. Und die Mechanismen sollen aus einer Urform vom Leben die biologische Vielfalt, die Artenvielfalt, die wir haben, hervorgebracht haben. Also ganz einfach gesagt, es hat einmal angefangen, gemäss der Evolution, mit einem Einzeller. Man sagt, der war im Wasser, wie der entstanden ist, weiss man nicht. Und aus dem Einzeller hat es durch ganz viele Zufälle am Schluss dann die Komplexität von einem Hirn oder von einem Auge oder auch von einem Mensch ergeben. Einfach durch die Weiterentwicklung. Und wo der Darwin seine Studie veröffentlicht hat, war ja die biologische und die biochemische Forschung noch in den Kinderschuhen gewesen. Man hat dort mal nicht einmal DNA entdeckt gehabt, man hat es nicht gekannt. Und der Darwin, das kann man nachlesen in seinem Buch über die Entstehung der Arten, der Darwin ist davon ausgegangen, dass die kleinsten Bestandteile vom Leben ganz einfach sind. Also eben Zellen und alles, und was dann noch kleiner wäre, das, was er erahnen konnte, dass es ganz einfach muss können funktionieren, sonst würde seine Theorie nicht bestehen. Und er hat einmal über den Schwachpunkt geredet von seiner Theorie. Kann man auch nachlesen, wer wollte, ich kann Bibelstelle ist nicht einfach, die Stelle von dem Buch angeben. Und er hat dort gesagt, wenn es irgendeine Struktur gäbe, also das ist jetzt nicht Zitat, das ist nicht nur sinngemäß, wenn es irgendeine Struktur gäbe, die so komplex ist, dass sie nicht schrittweise könnte entstanden sein, dann würde die Evolutionstheorie zusammenbrechen. Also es ist ein System und es muss können Schritte das, dann der nächste Teil, dann ist wieder die Zeit gegangen, dann der nächste Teil, dann der nächste und dann ist es eigentlich fertig. Es muss können schrittweise entstanden sein. Wenn das nicht möglich ist, dann muss die Evolutionstheorie zusammenbrechen. Sie ist darauf angewiesen, auf die schrittweise Entwicklung von Systemen. Jetzt inzwischen ist es klar. Ich habe mich so viel mit dem jetzt gelesen und so. Müsst ihr irgendwie melden, wenn ich es nicht gut erklärt habe. Aber vielleicht wird es auch noch klar. Inzwischen haben sich die technischen Möglichkeiten von der Forschung ja enorm entwickelt. Also man kann viel mehr nachforschen, man kann viel mehr erörtern und man kann jetzt nachweisen, dass es eben nicht einfacher wird, je kleiner es wird, sondern es wird komplexer. Wir wissen, die Organe bestehen aus Gewebe. Und Gewebe bestehen aus Zellen. So, die Zellen haben wir vielleicht auch in der Schule gesehen unter dem Mikroskop. Und die Zellen bestehen aus Zellorganellen. Und es ist kleiner, oder, als eine Zelle. Und dann wird es noch kleiner. Zellorganellen bestehen aus komplexen Proteinen. Und wenn man noch kleiner runtergeht, Proteine bestehen aus Aminosäuren. Und Aminosäuren bestehen aus Molekülen und Moleküle aus Atomen. Und Atomen kann man teilen. Es gibt Elementarteile und es geht noch weiter. Also es wird mega komplex und wie die Strukturen sind. Und also der Darwin hat vom meisten von dem hat er keine Ahnung gehabt. Ja, ist ja klar, man hat es noch nicht erforschen können. Das war noch unentdeckt gewesen. Der Darwin ist davon ausgegangen, dass es grundlegend einfache Bestandteile muss geben, die sich nacheinander entwickelt haben und sich dann durch Prozesse zusammengeführt haben und so dann ein komplexes System ergeben haben. Die Theorie von der Selektion, also dass man es gut überlebt, die Theorie bedingt, dass jetzt jede Entwicklungsstufe als sich schon Sinn machen muss. Sonst würde sie nicht überleben. Also, versteht ihr, wenn ich da die Teile schrittweise Entwicklung nehme, dann muss der unterste Schritt muss schon in sich einen Sinn machen. Sonst sagt die Theorie von der Selektion, ja, sie überlebt gar nicht. Gemäss der Evolution. Also, das ist wichtig. Und wenn wir jetzt das Beispiel von einer Maus fallen, wenn das jetzt ein biologisches System wäre, dann würde, also könnte man vielleicht ein bisschen vereinfacht ausdrücken, dass die Theorie von Darwin so sagen, es hat einmal eine Ursuppe gegeben und es hat gewisse Stoffe dann gegeben aus dieser Ursuppe raus und aus diesen Stoffen hat es irgendwann einmal eine stabile Unterlage gegeben. Und aus anderen Stoffen hat es einen flexiblen Draht gegeben. Und irgendwie hat durch die Zusammenkunft der beiden hat es einen Vorteil gegeben und dann hat sich die verbunden und es hat dann eigentlich eine Weiterentwicklung gegeben, bis dann eigentlich das System fertig ist, wir können Mäuse fangen. Also ich würde es jetzt nicht lächerlich machen, es geht mir mehr zum zeigen. Das Problem ist, das Hölzli alleine hat als solches noch gar keinen Sinn für Mäuse zu fangen. Also mit dem Hölzli fängt man keine Mäuse. Und mit dem Haken, mit dem Draht allein auch nicht. Also das macht erstens Sinn, wenn man es von Anfang an zusammenführt. Das heisst, jetzt gemäss dem Bild hat eigentlich das Evolutionssystem eigentlich eine rechte Lücke. Weil die natürliche Selektion wählt ja immer nur das aus, was einen Vorteil hat. Und das Blatt allein hat keinen Vorteil. Sondern nur im Zusammenhang mit dem Draht. Und jetzt gibt es immer mehr Wissenschaftler, die darauf hinweisen, dass alle komplexen Systeme die heute im Lebewesen anzutreffen sind, im menschlichen oder im Tierwelt, auch in der Pflanzenwelt, dass die nur funktionieren können, wenn alle Teile gleichzeitig zusammengekommen sind. Und sofort an einer vorteilhaften Funktion dient haben. Also es muss sofort alles da sein, damit es etwas bringt, damit es überhaupt kann funktionieren. Und die gleichzeitige Entwicklung ist in der Evolutionstheorie nicht vorgesehen. Jetzt die Mausfall ist ja ein Banalsystem. Und wenn wir vom menschlichen Körper reden, dann stoßen wir auf ganz andere Dimensionen. Zum Beispiel auch Blutgerinnung. Das ist so ein ja, also ich kann das nicht lesen, der Plan. Das ist eigentlich die biochemische Darstellung von der Blutgerinnung, die in unserem Körper passiert. Und wir sehen da eine ganz hohe Zahl von Faktoren, von hochkomplexen Biosubstanzen, muss in der genau richtigen Reihenfolge zum genau richtigen Zeitpunkt zusammenspielen, damit eine Blutung, also nachher eine Blutung, das Blut zum Stocken kommt und die Wunde innerhalb von kürzester Zeit von einem Fibrinthrombus verschlossen werden kann. Und das System, wir ahnen es ja, das ist enorm komplex und muss haargenau reguliert werden. Weil jeder Fehler, der kleinste Fehler irgendwo in dem Plan hinein, würde dazu führen, dass die Wunde entweder nicht verschliesst, wir würden verblüten, oder dass das Blutgrinsel am falschen Ort entsteht, im Herz oder in der Lunge, gäbe es eine Thrombose, oder das Blut darf ja auch nicht im ganzen Körper stocken, das wäre auch nicht ganz so gesund. Und solche Abläufe gibt es zuhauf. Zum Beispiel Zellteilung hat so einen Ablauf. Oder im Sehvorgang gibt es so Abläufe, oder in der Immunabwehr, in der Hormonausschüttung. Und gerade da in diesem Bild von der Blutgerinnung ist entscheidend, die funktioniert nur, wenn alle Teile gleichzeitig vorhanden sind. Also wenn man jetzt da etwas rausnimmt, dann funktioniert sie nicht mehr. Dann haben wir eine Störung. Und die Evolution sagt quasi, es müsste können schrittweise entstanden sein. Aber jetzt haben die Wissenschaftler, auch die Evolutionisten, haben das Problem, weil die sehen auch, das ist gar nicht möglich. Und darum haben sie grosse Fragezeichen, wie sie ihre Theorie angesichts von diesen biochemischen Einwänden können weiterhin aufrecht behalten. Wir müssen sagen, wenn man einen Stoff wegnimmt, bricht das ganze System zusammen. Und es kann nicht durch Evolution entstanden sein. Es gilt auch für die anderen komplexen Abläufe. Das widerspricht der Logik. Sagen wir mal der biochemischen Logik. Und die Tatsache also, die deutet darauf her, auch wenn wir jetzt uns anschauen, unser Blut und den Vorgang in den Augen, das deutet darauf her, es muss alles in einem Moment entstanden sein. Und das war nämlich dann gewesen, wo Gott uns erschaffen hat. Ich möchte schliessen mit zwei Zitaten. Und das sind nicht gläubige Evolutionisten. Das erste Zitat: Die Evolution ist eine weltweit anerkannte Theorie, nicht weil sie bewiesen werden könnte, sondern weil sie die einzige Alternative zur Schöpfung ist, an die wir nicht glauben wollen. James Watson, Biochemiker. Das zweite Zitat: Es ist absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Die sind ehrlich gewesen. Oder? Das gibt's auch. Es gibt aber viele, die auch unehrlich sind in diesem Bereich. Aber die sind ehrlich gewesen. Und der Christ wird immer vorgeworfen, sie sind nicht wissenschaftlich. Alles unter dem Deckmantel Glauben. Ist denn das wissenschaftlich? Das ist total unwissenschaftlich. Und darum, ich muss sagen, also bei Gott sind wir gut aufgehoben. Er ist unser Schöpfer. Amen.